Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Es freut mich heute, Kai Förschli vorzustellen von Findependent, ein Schweizer Fintech, das auch eng mit uns zusammenarbeitet. Wir fangen vielleicht gerade mal an. Kai, wenn ich auf eurer Homepage lese, dann heisst es dort Your Path to Financial Freedom oder auf Deutsch Dein Start in die finanzielle Freiheit. Das ist ein grosses Versprechen. Erzähl doch mal, wie kommt man zur finanziellen Freiheit?
Ja, es ist tatsächlich ein grosses Versprechen, ist ein Ansatz, das stimmt. Ich glaube, man kommt auf den Weg, indem man den ersten Schritt macht. Oder? Das ist das, was wir versuchen zu ermöglichen mit Findependent, dass es eben nicht wahnsinnig kompliziert muss sein, dass man nicht Finanzguru oder Börsenkenner sein muss und auch nicht schon muss wahnsinnig viel Vermögen auf der Seite haben, und dadurch, dass man eigentlich ganz einfach und mit kleinen Beträgen kann anfangen, das Geld für sich schaffen lassen. Und so eigentlich auf den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit oder zu der finanziellen Flexibilität oder wie es dann immer nennen kommt. Und ich glaube, es ist aber schon auch klar, oder die Art, wie man Geld anlegt bei uns, das macht dich nicht über Nacht zum Millionär. Das ist nicht unsere DNA, das ist nicht unsere Idee, und es ist vor allem auch nicht seriös, wenn dir irgendjemand so etwas erzählt.
Was ist denn für dich noch seriös und wo denkst du, hört es auf? Also wenn du eben sagst, ja, das Geld schaffen lassen, also bei einem 0% Zinsumfeld ist das ja ein schwierig. Also man muss wahrscheinlich ein Risiko nehmen. Wie steuern hier die Risiken und wo denken dir, ist es einfach too much? Oder was haben wir da für Möglichkeiten bei euch?
Also muss vielleicht mal dazu sagen, dass wir ja einen passiven Anlagestil pflegen. Das heisst, wir haben jetzt nicht Makroökonomen und Finanzanalysten, die jeden Morgen darüber brüten, ob jetzt heute die Finanztitel verkauft und Pharmatitel gekauft werden. Das gibt es bei uns nicht, an das glauben wir nicht. Oder langfristig sind die Kosten für ein aktives Management wesentlich höher als das potenzielle Alpha, also die Outperformance, die man erzielen könnte. Das heisst also, wir versuchen, 1:1 den Markt abzubilden und um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, Risiken nehmen. Ich denke, dort ist die Frage vom Anlagehorizont. Natürlich ist der Anlagehorizont nicht die einzige Grösse, die man anschauen muss bei der Bestimmung des Profils, aber sehr oft ist das natürlich der Hebel, der am ehesten die Möglichkeit gibt, allfällige kurzfristige Rückschläge auch wieder können auszugleichen. Die angestrebten Zielrenditen oder die Durchschnittsrenditen, die entstehen, die kommen ja nicht mit einer jährlichen Regelmäßigkeit, sondern die kommen sehr unterschiedlich. Und ausnivellieren tut sich halt nur auf die lange Frist. Einer von unseren Anlagegrundsätzen ist darum aus langfristigen Anlegen. Ich glaube, durch die Langfristigkeit ermöglicht es einem, Schwankungen in Kauf zu nehmen. Und das Inkaufnehmen von diesen Schwankungen wird mit einer höheren Durchschnittsrendite entlöhnt oder kompensiert vom Markt, als wenn man das Geld einfach auf dem Konto würde liegen lassen.
Aber jetzt ist es ja so, dass in der Schweiz immer noch die meisten Leute, wenn sie sparen, dann haben sie es einfach auf dem Sparkonto liegen. Vielleicht zwei Fragen, oder? Ein Freund von mir war an einer Veranstaltung und dort haben sie gesagt, ja, also 7% pro Jahr, das ist so die Zahl, die man mit passivem Anlegen kann generieren pro Jahr. Was denkst du, wieso machen dann nicht mehr Leute 7%? Das ist ja ein Blinden, oder? Und wieso ist es in der Schweiz, obwohl so viel Wohlstand herrscht, einfach so, dass die Leute trotz allem irgendwie mit dem ganzen Sparplan-Thema noch vorsichtig umgehen?
Also 7% ist schon eine schöne Zahl, oder? Die erste Frage, die ich dann würde stellen, ist wahrscheinlich, ist das Netto- oder Vorabzug von den Kosten? Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, der allerwichtigste Aspekt, wieso dass es eben nicht so ein No-Brainer ist, wie man vielleicht rein, wenn man die Zahl würde anschauen, könnte meinen, ist der Fakt, dass es eben nicht eine Rendite-Reihenfolge gibt. Oder? Es gibt nicht jedes Jahr genau die 5 oder 6 oder 7%, wenn man in ein breit abgestütztes Portfolio investiert. Da hat es Aktien drin, da hat es Obligationen drin, da hat es Immobilien drin, vielleicht hat es sogar noch Gold drin, je nachdem, wie man es ausgestaltet tut. Das schwankt und das hat halt Jahre drin, wo im schlechtesten Fall, oder, Finanzkrise lässt grüssen, einmal 20%, 30% oder 40% tiefer notiert als das, was man beim Höchststand gesehen hat oder sogar das, was man eingezahlt hat. Und das muss man können aushalten. Das ist dann schon noch etwas anderes im Gefühl, im Bauch, oder, als einfach zu hören, 7% Rendite kriegst. Oder? Das ist nicht, du kriegst nicht nur das Upside. Du musst auch können vertragen, dass es einmal ordentlich stürmen tut. Und ich glaube, dort braucht es einfach sehr eine klare Herangehensweise, oder? Dass man sich wirklich gut überlegt, gut, mit welchem Geld mache ich das? Also, diese Woche hat mich jemand gefragt, hey Kai, schau, jetzt habe ich doch da Geld auf die Seite da. Jeden Monat lege ich 300 bis 500 Franken auf ein Sparkonto, damit ich Ende Jahr dann die Steuern zahlen kann. Soll ich das nicht auch noch investieren? Oder? Dann hätte ich ein bisschen mehr Anfang nächstes Jahr, wenn ich die Steuern dann mal zahlen muss. Sage ich nein. Oder, klar, ganz klar nein. Weil auf so eine kurze Zeit ist es einfach völlig vermessen, irgendwo zu glauben, dass genau diese 7% dann kriegst. Oder? Das kann dann ganz anders aussehen auf die Frist raus. Und das lohnt sich wahrscheinlich nicht, für das bisschen Upside so viel Risiko in Kauf zu nehmen. Und der zweite Teil von deiner Frage ist natürlich ein bisschen der, ja, warum ist es in der Schweiz noch so, oder? Dass eben viele nicht investieren tun. Ich meine, ja, wir sind Weltmeister im Sparen, oder? Und Amateuren im Investieren. Das ist schon so. Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, wie so oft. Und das eine ist sicher das Thema, dass das Geld, das auf dem Sparkonto liegt, gibt einem eine vermeintliche Sicherheit. Oder die 1'000 Franken, die man da drauf hat, die sieht man immer als 1'000 Franken. Egal, was passiert an den Finanzmärkten. Und was man ein bisschen vergessen tut, ist, dass man über die Zeit halt einfach auch Kaufkraft einbüssen tut, wenn man Inflation hat. Und wir haben, mach ein bisschen mehr, mach ein bisschen weniger, aber im Schnitt hat man eine Inflation in der Schweiz und die Geldentwertung, die wird immer stärker. Also das ist mal ein Problem. Dann der andere Punkt, also ich muss vielleicht so sagen, die Leute glauben natürlich immer noch, dass die 1'000 Franken auf dem Konto immer noch genau gleich viel sind, aber dass sie weniger mitkaufen können, das merken sie halt vielleicht gerade mal an der Mikrokasse, wenn überhaupt. Aber die Verbindung zwischen dem Geld sparen und dem Geld anlegen, die funktioniert offensichtlich noch nicht so gut. Da gibt es vielleicht auch noch mehr Aufklärungsarbeit für uns alle zum Leisten. Der zweite Aspekt ist sicher der, dass ganz bewusst, denke ich, aus der Finanzindustrie heraus werden sehr gerne, vor allem von den klassischen Banken, so Produkte eher ein bisschen intransparent, was die Kostenstruktur betrifft, ausgestaltet und eher ein bisschen kompliziert. Man hat gewisse Einstiegshürden, oder? Ein Vermögensverwaltungsmandat bei einer Bank hat man vor Jahren ab 100'000, heute vielleicht schon ab 50'000 Franken können machen, aber das ist doch Geld, das du zuerst musst haben. Nicht jeder kann die Einstiegshürde gerade schon gehen. Für das braucht es andere Anbieter, oder, wo die Zwischennischen eigentlich besetzen tun. Und der letzte Punkt ist wahrscheinlich der, dass eben, wenn man halt dann, ich sage jetzt, bei der Hausbank hineinläuft und sagt, ja, jetzt haben sie mir ja angerufen, im Normalfall läuft es immer so, der Bankberater ruft an und sagt, sie haben ja so viel Geld auf dem Sparkonto, kommen sie doch mal vorbei, oder? Wir können mal schauen, was wir machen mit dem. Und dann kommt man rein und dann sagt, ja, da hätten wir irgendwie eine Anlagestrategiefonds oder vielleicht sogar ein Mandat oder was auch immer ausgewogen, 50% Aktie, 45% Obligation und wir schauen dann, dass das gut kommt. Oder? Und der Kunde läuft raus mit einer versprochenen Rendite von zum Beispiel 5%. Und wenn er dann das nach Jahren anschaut, merkt er, dass es aber viel weniger rendiert hat, weil er hat ja noch ganze Reihen von Gebühren müssen abdrucken, im Schnitt zwischen 1,5% und 2%. Und so ist es dann irgendwo ein bisschen unfair, oder? Wenn du 5% Rendite generierst und 2% davon musst abgeben, die Bank, das kann ja eigentlich nicht sein. Also ich glaube, dort bräuchte es halt auch mehr vernünftig gepricede Anlagelösungen.
Genau, also Intransparenz bei den Banken und eben so ein Minimumbetrag, wo man muss investieren. Wie sieht denn das? Also bei euch aus, ich es eben, wenn ich mir das anschaue, ich meine, die ETF-Lösungen, wieso soll ein Kunde zu euch kommen und nicht einfach selber zum Beispiel einen MSCI World kaufen? Also eben das eine ist Grösse, das verstehe ich, aber das kann ich auch heutzutage auch alles selber machen. Also wo ist der neue Vorteil?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit befasst und wenn man Spass daran hat an der Sache, dann kann so ein selber bauen schon ein möglicher Weg sein. Wir bieten das rundum Sorglospaket an. Du musst eigentlich nicht mehr machen, als deine Anlagestrategie festlegen. Du gehst durch einen Fragebogen durch vor einer guten Handvoll Fragen und basierend auf deinen Antworten geben wir dir eine von unseren fixfertigen Anlagelösungen zur Auswahl. Die kannst du dann akzeptieren oder übersteuern und dann zahlst du ein und damit ist deine Sache erledigt. Das ist dann auch jede zusätzliche Ein- und Auszahlung wird dann automatisch investiert oder wird daraus rausgenommen und das Rebalancing findet automatisiert statt. Und das hast du bei einer klassischen Variante mit einem Broker einfach in MSCI World kaufen nicht. Oder? Was beim MSCI World auch hast, ist ein wesentlich höheres Währungsrisiko. Du hast dort 2-3% Schweizer Franken drin. Oder? Ich glaube, das wäre keine gute Empfehlung für einen Privatanleger, 80% von seinem Geld in US-Dollar zu investieren. Historisch einmal ist es definitiv nicht gewesen, oder? Die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen, was etwa der Dollar mal ist. Aber allein über die letzten 15 Jahre hat der US-Dollar einfach doppelstellig im Prozentbereich verloren. Oder? Also es ist sicher keine allein glückselig machende Lösung. Ich vergleiche es gerne ein bisschen beim Velofahren. Oder? Das ist doch so, jetzt, wenn du eine Platte hast beim Velo, dann kannst du den Pneu kannst selber wechseln. Oder? Das kannst du machen. Oder? Dann ist nicht so eine Riesensache. Kann man schon machen. Aber du hast garantiert dreckige Finger nachher und du brauchst ein bisschen Zeit dafür. Oder? Vielleicht noch ein oder zwei bodenständige Flüchte dazwischen. Und dann ist das gemacht. Oder du gehst zum Mech und lässt es schnell machen. Oder? Und das ist so ein bisschen der Unterschied bei uns. Oder? Also man kann alles selber machen. Da muss man sich aber auch selber darum kümmern. Man muss dann auch selber pumpen, muss dann selber schauen, ob der Luftdruck stimmt und alles. Oder? Du musst es dann einfach auch selber machen und dich gut kümmern. Oder du schaust, ob es jemand macht für ein, und dort ist halt dann wichtig, den richtigen Anbieter zu finden, für ein faires Entgelt. Es kann nicht sein, dass das Pneu wechseln dann 200 Franken kostet. Oder? Ich glaube, das ist auch klar.
Jetzt sind ihr ja, ich meine, ihr habt auch die gleichen Fragen wahrscheinlich von den Leuten, die zu euch kommen, wie wir. Ihr seid ein Startup, oder? Ihr seid nicht irgendwie eine Bank. Wer steht hinter Independent? Also eben du bist, glaube ich, einer der Mitgründer, oder? Und wie haben wir euch entwickelt? Also wo liegt das Geld, oder? Und erzähl doch da eben auch noch ein bisschen den Hintergrund von Independent. Also wieso bist du dort dabei und was ist das für eine Firma?
Also die Idee dazu, die stammt von Matthias Briner. Er hat das Startup im 2019 gegründet, oder? Ganz klassisch im Wohnzimmer von seiner damaligen WG. Mittlerweile sind wir ein 10-köpfiges Team. Und das Unternehmen gehört zu einem Drittel strategischen privaten Investoren. Wie oft bei Startups sind das nicht nur Family and Friends. Es hat dann zum Beispiel der Roland Brack oder der Lukas Speiser mit dabei, von Brack.ch und Amorano. Ein weiteres Drittel gehört rund 1500 von unseren Kundinnen und Kunden, wo wir im Rahmen von einem Crowdfunding im Sommer 2024 haben können, zu MiteigentümerInnen machen. Und das letzte Drittel, das gehört uns Mitarbeitenden, oder? Also jeder von uns ist mit ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger drin beteiligt. Das ist wirklich ein bisschen eine Mission, oder? Kann man, glaube ich, schon sagen. Wir versuchen wirklich, das, was wir zu machen, machen wir mit Herzblut. Und wir sind von Anfang an darauf aus gewesen, dass wir das Ding so kostenneutral wie möglich können aufbauen. Und ich kann dann vielleicht nachher noch mal etwas zu dem Punkt sagen, nur noch schnell ein bisschen zur Frage von der Sicherheit. Wir haben vor kurzem von der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, haben wir die Lizenz als kontoführendes Wertpapierhaus erhalten. Was ist ein Wertpapierhaus? Im Prinzip ist es nichts anderes, als dass wir die Möglichkeit haben, jetzt auch selber das Konto und das Depot von der Kunden zu führen. Es braucht keine zwischen deiner Bank mehr, die das Ganze ein bisschen verlangsamen tut oder unnötig kompliziert macht. Die Sicherheit, die bleibt genau gleich. Oder? Der Kunde hat die genau gleiche Sicherheit, wie wenn er das Geld bei einer Bank würde anlegen. Das Geld, das nämlich investiert ist in ETFs, das ist ja Sondervermögen. Im Konkursfall würde das sowieso separiert werden. Sondervermögen fällt nicht in die Konkursmasse von der Independent AG rein und könntest nachher deine ETFs einfach irgendwo hertransferieren, zur Hausbank oder zum Broker, zu einem anderen Vermögensverwalter, was auch immer. Und das Geld, das auf dem Konto liegen tut, das ist durch die Einlagensicherung, wo wir ans AG direkt angehängt sind, bis 100'000 Franken gesichert, so wie es auch bei einem ganz normalen Bankkonto der Fall ist. Das heisst, dein Geld ist so sicher wie auf einer Bank.
Okay, super. Jetzt vielleicht nochmal zurückkommen. Jetzt hast du gesagt, der Bankmech, sagst du, ist zu teuer, oder? Darum gehst du nicht zur Bank, sondern kommst zu euch, ihr seid gleich sicher, ihr habt ETFs, wo man, also eben, das finde ich auch noch cool, der Ansatz, sagst, es gibt einen Fragebogen und je nachdem, wie es anders ist, wie beurteilt und dementsprechend geht eine automatisierte Strategie an und investiert. Wieso, bös gesagt, das ist auch eine Frage, die bei uns immer kommt. Also ist das wirklich ein Businessmodell oder ist das einfach der Roland Brack der zu viel Geld hat und findet, ich mache etwas gut für die Investoren, Gemeinden und ETFs. Sind, oder sagen wir es so, er gibt sein Geld ihnen und sagt, ja, ich will da etwas für die Menschheit machen, anstatt dass er wirklich ein funktionierendes Businessmodell hat. Oder anders gefragt, profitabel, nehme ich an, sind wir noch nicht, oder? Wie stellen wir uns weiteres Wachstum vor und wie kommen wir da zur Profitabilität?
Das sind viele Fragen auf einmal gewesen. Das ist gut. Also, nein, ist gut. Also, look, ich meine, der Roland Brack, dann könnten auch noch selber noch mal fragen, aber er investiert garantiert nicht in etwas, wo er nicht glaubt, dass es ein Business dahinter ist, das funktionieren tut. Oder? Ich glaube, dass er hat bei der Auswahl, so wie ich das verstanden von ihm, von seinen Startups, wo er investieren tut, hat er eigentlich zwei wichtige Fühler, die er draussen hat. Oder? Das eine ist, glaubt er, ist es ein Business, wo da machbar ist? Oder? Also, gibt es einen Wert für diese Lösung? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist das ein funktionierendes Team dahinter? Ich glaube, die beiden Sachen, die müssen für ihn stimmen und dann ist er investiert. Er ist bei weitem aber auch nicht der einzige Investor. Jetzt, meine, wieso braucht es uns? Ah, da kann man sich natürlich fragen. Grundsätzlich haben wir mal gedacht, es braucht einfach ein Angebot, das eben die Nische füllen tut. Und es ist halt eben schon nicht so eine Nische, wie es jetzt da bei uns plakativ ein bisschen tönen tut. Oder? Weil, die Leute sollen ja an der wirtschaftlichen Entwicklung können partizipieren, ohne dass sie schon Zehntausende von Franken gespart haben, sondern mit ein paar hundert Franken, dass du dann eigentlich schon loslegen kannst und so eigentlich schon ein bisschen in den Genuss kommst und dann auch noch musst du einen Teil von dem oder den Grossteil wieder an Gebühren abgeben. Also funktionieren tut es, glaube ich. Wir haben über 25'000 Kunden, jetzt gibt es uns 5 Jahre 25'000 Kunden und wir sind ja nicht der einzige Anbieter, es gibt ja direkte Konkurrenten, die ebenfalls 10'000 und mehr von Kunden haben. Also ich glaube, der Markt, der ist da. Und jetzt, wieso sind jetzt noch nicht mehr von diesen Bankkunden bei uns? Oder? Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Wechselfaulheit oder? Von den Schweizerinnen und Schweizer zu tun, wenn man es so extrem ausformulieren will. Die Tatsache, dass man zwar weiss, etwas ist zu teuer, was man schon hat, aber das Wechseln ist einem dann doch irgendwie wieder ein bisschen zu mühsam und dann bleibt man halt beim Alten, was man schon hat. Oder Stichwort Vermögensverwaltungsmandat, wo halt bei einer Bank immer noch zwischen 1,5 und 2,5% kostet. Fairerweise müsste es aber zwischen 1,5 und maximal 1% kosten. Oder? Aber wenn man es schon hat, dann lässt man es halt einfach so laufen.
Wie gewinnt ihr neue Kunden? Also macht ihr Werbung oder sind ihr irgendwo in einer Partnerschaft?
Also wir sind sehr sparsam mit klassischer Werbung. Vieles funktioniert für unser Produkt, wenn ich es mal so darf nennen, auch nicht. Weil du ja beim Geldanlegen hat viel mit Vertrauen zu tun. Wir haben gesehen, dass es zwischen 7 und 12 Touchpoints braucht, wo ein potenzieller Neukunde uns mal gesehen, gehört oder mal so angetönt hatte, bis er dann zum Entscheid kommt, dass er bei uns Geld anlegen tut. Oder? Also es gibt nicht irgendwie die allein glückselig machende Lösung, wenn ich sage, ich mache es nicht. Radiowerbung oder so. Und dann kommen ganz viele neue Kunden. Das gibt es nicht. Es ist einfach ein weiterer Touchpoint in dieser breit abgestützten Akquisitionsstrecke. Der Grossteil von unseren Kunden kommt entweder direkt zu uns, weil sie uns vom Namen her schon kennen oder gehört haben. Weiterempfehlungen sind natürlich sehr gute, ist ein guter Kanal. Und dann eben auch Partnerschaften mit Unternehmen, die eine ähnliche Philosophie verfolgen tun, oder digital unterwegs sind, eine mobile Lösung oder einfach eine Online-Lösung anbieten tun, die auch vom Mindset her Kunden haben, die ähnlich unterwegs sind.
Okay. Und jetzt haben wir, wie viele Assets tun wir jetzt verwalten momentan?
Eine 500 Millionen.
Ja, das ist doch schon anständig. Und das sind ja alles, bis jetzt ist das ja alles frei verfügbares Geld von den Leuten. Also haben wir irgendwie noch Pläne? Was denkst du, sind so die nächsten Wachstumstreiben bei euch? Und wo geht es so hin, die nächsten paar Monate und Jahre?
Also in den nächsten paar Monaten haben wir schon ziemlich klar abgesteckt. Das wird im Laufe des Herbst werden wir eine Säule 3a lancieren. Das ist, glaube ich, einer der am häufigsten gefragten Aspekte von unseren Kunden und Kundinnen. Oder? Du willst natürlich in der App alles aus einer Hand raus können. Dann machen nicht nur das freie Vermögen, sondern eben auch Säule 3a. Das kommt sicher. Das sollte auf der Assets auch nochmal einen Boost geben. hoffen wir sehr. Du hast vorhin noch ein bisschen Break-Even angesprochen. Nein, wir sind noch nicht ganz gewinnbringend für das gesamte Jahr 2026. Kann aber ich bin zuversichtlich, dass wir bereits schon einige Monate werden Break-Even sein von diesem Jahr und dann das nächste Jahr soll sicher Break-Even werden. Also wir sind gleich kurz davor. Wir haben bisher und wir werden auch in Zukunft immer sehr zurückhaltend umgehen mit Geld ausgeben für Wachstumskanäle. Wir überlegen uns immer sehr gut, ob es das wirklich bringt, ob das wirklich den Effekt erzielt oder nicht. Wir sind eben mit einem 10-köpfigen Team bei 25'000 plus Kunden auch relativ lean unterwegs und wir haben auch sonst keine grossen Kostenpflöcke, die wir müssen und wollen decken. Also das werden wir in unserer DNA behalten, dass wir kleinspurig unterwegs sind und so halt auch sicherstellen tun, dass wir, wenn der Wind mal kehrt, und es wird ja irgendwann kommen, oder? Dass halt mehr nicht mehr einfach nur positiv laufen und man dann vielleicht auch mal eine Strecke hat, wo man keinen Zuwachs sieht in den Assets, dass wir auch dann so aufgestellt sind, dass wir den Schnuff haben, zum durchziehen. Also das Säulen-3a kommt sicher oder, in den nächsten paar Monaten und nächstes Jahr, denke ich, ist dann die logische Weiterentwicklung, könnte die Freizügigkeit sein oder so, aber das ist noch so ein bisschen weiter raus gesteckt.
Cool. Also eben, ich glaube, es gibt immer mehr Schweizer Fintechs, also wir sind ja auch mittlerweile, das wird wahrscheinlich das dritte Jahr sein, wo wir profitabel sind. Also ich finde es eben nur schön, dass es eben funktioniert. Es geht einfach ein bisschen länger, als man wahrscheinlich gemeint hat, aber letztendlich sind das gute Businesses, die Sinn machen. Und wenn richtig 3 Jahre gehen und auch Freizügigkeit kommt, dann ist das ein No-Brainer, der wahrscheinlich sowieso wächst. Vielleicht als abschließende Frage. Jetzt haben wir da gesagt, wir machen ETFs, wir machen breit diversifizierte Investments, klare Risikostreuung, ein Schweizer Frankenfokus. Die Leute wollen ja nicht lange warten, bis sie reich werden, sondern sie wollen ja möglichst irgendwie den nächsten Bitcoin haben, oder? Genug früh dabei sein. Was sagst du so Leute? Also, wieso geht das nicht? Oder anders gesagt, was würdest du ihnen empfehlen, dass sie machen, damit sie das Investment wirklich so rausholen? Sollen sie Bitcoin kaufen?
Also ob es Bitcoin sollen kaufen oder eine andere Kryptowährung, ich weiß es nicht. Ich bin weder der Experte noch habe ich eine Kristallkugel. Aber ich glaube, man muss einfach verstehen, dass der kurzfristige Reichtum oder der kann es in Ausnahmefall geben, aber in der grossen Mehrheit der Massen ist das nicht realistisch. Aber um deine Frage einfach beantworten, vielleicht kann man einfach das eine tun und das andere nicht lassen. Wenn du 10'000 Franken oder von mir aus 1'000 zum Investieren hast, dann mach doch vielleicht einfach 2/3 in eine ganz langweilige passive Lösung und dann kannst du immer noch 1/3 kannst von mir aus irgendwie Bitcoin oder sonst irgendwas kaufen oder irgendwas anderes, was dir gefällt. Was ich einfach nie würde machen, ist nur auf eine einzige Sache gehen. Oder? Und Bitcoin ist halt dann eigentlich nur eine einzige Währung, wenn du so willst. Und das kann wunderbar gut rauskommen und das kann aber auch nicht so gut rauskommen. Es gibt, glaube ich, beide Beispiele aus der Welt von der Kryptowährung, oder, wo es nicht so gut rausgekommen ist. Und von dort her, wenn du nicht willst, das Risiko eingehen, dass vielleicht der Falsche verwünscht, wäre es einfach sinnvoll, nicht alles Geld in die eine Variante zu tun, sondern halt breit abgestützt zu sein. Der Grossteil des Vermögens sollte eigentlich eher langfristig und langweilig angelegt sein. Dein Ich in 20 Jahren dankt dir dafür. Oder?
Ja gut, ich danke dir auch für das Gespräch und wie gesagt, ich finde es schön, funktionierende Fintechs wächst, 500 Milliarden Assets, so sicher wie eine Bank, weniger Kosten und bald noch neue Produkte wie Säulen 3a, der Freizügigkeitskonto. Ich sehe keinen Grund, wieso das nicht weiterhin funktionieren soll. Also ich danke dir fürs Gespräch und ja, bis bald.
Ich danke dir auch.